Hallo, herzlich willkommen zur aktuellen Heise-Show. Wir wollen heute über die Macht von Algorithmen sprechen. Was passiert, wenn ein Algorithmus ausrechnet, dass ich vielleicht eine viel größere Rückfallquote bei Verbrechen habe als Martin Holland, der hier bei uns sitzt, oder auch Jo Barger aus der CT-Redaktion. Algorithmen übernehmen immer mehr Arbeitsschritte für uns. Und wir wollen darüber sprechen, ja, wo liegen die Gefahren darin, worin aber auch die Vorteile? Was kann ein Algorithmus uns abnehmen? Worin ist er gut? Und Martin hat ein aktuelles Thema, also in unseren Aufhänger, und genau. Da kannst du vielleicht erklären, was ist diese Woche herausgekommen?
Genau, also ich kann als erstes mal kurz sagen, also wir sind jetzt live auf YouTube und auch auf Facebook. Wir versuchen hier auch Fragen, die ihr habt, zu beantworten. Also schreibt uns fleißig, damit wir auch mit euch diskutieren können. Genau, die Geschichte der Aufhänger ist, dass ein US-Journalismusportal, die haben recherchiert und haben geguckt, dass in den USA gibt es etwas, was ich gar nicht kannte, was es auch, habe ich mir gerade nochmal bestätigen lassen, in Deutschland nicht gibt, und zwar Software, die berechnet, wie hoch die Rückfallquote von Verbrechern oder Angeklagten so sein könnte. Und das macht die also wirklich für Gerichte. Also das heißt, Richter kriegen dann das Ergebnis zu sehen und da steht dann eine Zahl von 1 bis 10 und dann haben sie da jemanden vor sich sitzen und die Software sagt, dass das Risiko, dass der das gleiche Verbrechen, für das er jetzt bestraft wird, wieder begeht, ist 7.
Und davon machen die aber auch abhängig, wie lange jemand im Gefängnis sein muss?
Genau, das ist das Spannende. Also das ist nicht festgelegt, dass sie das benutzen dürfen. Also steht nirgendwo, das müsst ihr zu 70% in das Strafmaß einberechnen. Aber es gibt Geschichten, die haben sie eben rausgefunden, wo der Richter hatte sich schon drauf geeinigt, also manchmal werden da vorher so Absprachen gemacht. Dann wird einfach gesagt, wir lassen das Verfahren fallen, wenn du sagst, du hast es gemacht und gehst für 5 Jahre in den Knast. Das hatten die schon entschieden und dann hat er dieses Ergebnis gesehen von diesem Algorithmus, von dieser Software. Und da stand dann drin, das Rückfallrisiko beträgt aber 90%, also eine 9 von 10. Und dann hat er gesagt, okay, dann lassen wir das jetzt mit dem Deal, dann kriegst du 10 Jahre. Also das heißt, es ist nicht festgelegt, aber natürlich, wenn das jemand einmal sieht, also der Richter, der wird ja dann später sonst im Zweifelsfall hören, dass der, den er jetzt nur für 5 Jahre ins Gefängnis geschickt hat, wieder jemand umgebracht hat oder einen Mord oder einen Raubüberfall begangen hat. Und deswegen sagt er, okay, dann lasse ich das lieber, das ist mir, die Gefahr ist mir zu hoch.
Pass auf, lass uns das mal kurz auseinanderdröseln. Ja. Also da gibt es eine Software.
Genau.
Und da werden Daten, diese Software hat einen bestimmten Datensatz bekommen, das sind ältere Daten, soweit ich das verstanden habe. Also es sind nicht aktuelle Daten, die da einfließen, sondern es sind ältere Kriminalistik-Statistiken, die da einfließen. Und aufgrund dieser Daten wird dann berechnet, ob zum Beispiel ein Afroamerikaner, ein afroamerikanischer Täter Rückfallrisiko hat, wie vielleicht auch ein...
Genau, also das war ja das, was sie dann später rausgefunden haben, aber das steht gar nicht vorne drin. Also die haben einen Fragebogen, der wird den Angeklagten vorgelegt oder der wird mit den alten Kriminalitäts... Mhm. also mit seiner Akte abgeglichen. Da stehen dann Sachen drin, wie haben sie schon mal jemanden umgebracht oder haben sie schon mal jemanden überfallen. Aber auch Sachen wie, sind Freunde von ihnen im Gefängnis? Oder haben ihre Eltern sich...
Familie, genau.
Genau, Familie. Oder haben sich ihre Eltern getrennt, als sie ein Kind waren? Sind sie alleine aufgewachsen? Solche Sachen. Und das Ergebnis davon ist eben, und das war diese, also das ist für mich jetzt, also dass überhaupt diese Software eingesetzt wird, wäre für mich schon überraschend genug. Aber diese Meldung und was jetzt eben auch in den USA diskutiert war, dass dieser Algorithmus Schwarze, also Afroamerikaner, systematisch benachteiligt. Also nicht, weil da drinnen irgendwo steht, sind sie Afroamerikaner, sondern weil der offensichtlich bestimmte Sachen erkennt. Also zum Beispiel die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, dass sich die Eltern trennen oder dass Freunde und Verwandte im Gefängnis sind. Das passiert öfter Afroamerikanern. Das ist halt oft die ärmere Teil der US-Bevölkerung. Und deswegen beantworten die das öfter mit Ja. Die Software sagt dann, dadurch ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch rückfällig wird. Das Problem ist, dass das eben nicht richtig ist. Also sie haben dann später geguckt, sind die Leute auch tatsächlich rückfällig geworden. Und die Software sagt, ne, die Wahrscheinlichkeit ist höher, weil der halt Freunde im Gefängnis hat. Aber es war eben nicht so. Sie haben Afroamerikaner doppelt so häufig ein hohes Rückfallrisiko bescheinigt als Weißen. Und andersrum, Weißen häufiger gesagt, also ihr habt kein hohes Rückfallrisiko, dann haben sie noch ein Verbrechen begangen. Und bei Schwarzen Jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht sage. Also sie haben Weiße öfter zu harmlos eingeschätzt. Also es gab so Geschichten von einem, der hat irgendwie schon dreimal Leute überfallen und die Software hat gesagt, der hatte halt einen Job und hat Familie und so. Und deswegen hat die Software gesagt, das Rückfallrisiko ist gering.
Die Frage ist ja, warum
muss man, wird also überhaupt muss man mal festhalten, also Schwarz und Weiß sind keine Kategorien dieser Software, sondern das ist hinterher ermittelt worden, anhand von größeren Auswertungen, dass man mal geguckt hat, was macht denn die Software eigentlich mit den Menschen.
Und da hat man dann festgestellt, im Grunde wird da rassistisch
also das, die Sache ist, das Ergebnis ist quasi rassistisch oder zumindest also diskriminierend gegenüber einer gewissen Bevölkerungsgruppe, ohne dass die Software oder ohne dass man jetzt auch dem, der die Software programmiert hat, explizit also vorwerfen kann, dass er das vorhatte, sondern einfach, weil das System oder die Gesellschaft, so ist die Software, macht nur das, was vorher vielleicht auch schon ein Richter gemacht hätte. Also was nicht drinsteht im Artikel ist zum Beispiel, ob Schwarze vorher nicht auch schon öfter für länger im Gefängnis gelandet sind als Weiße. Was, also da gibt es ja auch Geschichten zu, dass das auch schon vorher passiert ist. Genau, also die Algorithmen setzen vielleicht nur eine Sache fort, die schon vorher da war. Aber eigentlich war ja die Hoffnung sicher, dass es gerechter wird, dass hier also quasi, ne, die hat immer einen ganz neutralen Blick drauf.
Also genau, im Grunde soll die Software objektiv sein oder neutral. Genau,
das ist die Hoffnung.
Das ist die Hoffnung und deshalb wird sie eingesetzt. Also, weil es gibt ja einen bestimmten Grund, warum sie das überhaupt machen. Ja. Wo würdest du jetzt das Problem tatsächlich sehen? In den alten Datensätzen?
In der Intransparenz. Man hat dann ja auch den Hersteller kontaktiert und gefragt, hier, was macht denn deine Software eigentlich? Und der hat gesagt, das ist Geschäftsgeheimnis, das lasse ich nicht raus, aber die ist neutral. Und jetzt haben wir halt ein Problem. Ne? Es wird offensichtlich eine Software eingesetzt für Entscheidungen, die sehr wichtig sind für einzelne Menschen, nämlich wie lange fahren sie in den Bau ein, wie schnell kriegen sie eine Bewährung oder auch die Festsetzung von Kautionen wird ja mit der Software geregelt und man weiß nicht genau, was da drin steckt.
Genau. Und das ist eben jetzt, also die Sache ist, dass das ist halt ein privates Unternehmen, das damit Geld verdient. Das kommt ja noch dazu. Also das ist ja eigentlich, ne, das ist eine wichtige Entscheidung. Sollte man, also wäre die Diskussion, ob man das offenlegt. Eine größere Frage wäre, ob man das überhaupt quasi abstellen kann. Also wenn man, also es könnte ja zum Beispiel sein, dass vorher diese Sachen genauso schlecht waren und jetzt hat man nur das Gleiche und hat es wesentlich billiger. Aber das Ziel, ob das Ziel sein kann, ob man das mit einer Software hinkriegt, dass wirklich nur Leute im Gefängnis landen, die wirklich ein hohes Rückfallrisiko haben. Die Journalisten haben jetzt natürlich Beispiele gefunden, wo jeder von uns sofort sagen würde, okay, der hat schon dreimal einen schweren Raubüberfall gemacht, da ist die Rückfallgefahr groß. Aber es geht ja gar nicht um die, es geht ja um die Masse von allen. Mhm. Und natürlich ist so ein Ziel, und vor allem auch in den USA, wo das alles sehr teuer ist, weil sie nun wirklich so viele Leute einsperren, das günstiger zu machen. Und die Software macht das halt günstiger. Und da ist eben die Frage, ist das ein legitimes Ziel, wenn man es vielleicht gar nicht hinkriegt, dass es dann nicht die gesellschaftlichen Sachen quasi fortsetzt?
Also da wir über die Macht der Algorithmen sprechen, Algorithmen werden immer mehr eingesetzt. Würdest du das bestätigen?
Ja, überall. Also auch schon seit längerem oder so. Also wenn wir heutzutage einen Kredit haben wollen, läuft ja im Hintergrund auch ein Schufa-Check ab und da wird dann auch geguckt, wo wohnt denn der Jobager eigentlich, in welcher Straße? Okay, ja, dem können wir vielleicht einen Kredit geben oder halt auch ihm nicht, je nachdem, wo ich wohne. Ne? Und genauso Google, ne? Also da kriegt auch jeder mittlerweile was anderes zu sehen. Anhand dessen halt, was
wird immer aus Effizienzgründen gemacht. Ein Algorithmus eingesetzt. Also wir sprechen jetzt ja, glaube ich, über einen bestimmten, über bestimmte Algorithmen, nämlich die etwas versuchen einzuschätzen.
Naja, es geht um Effizienz, aber halt auch, man verspricht sich natürlich auch ein bisschen mehr Neutralität. Ja. Also es gibt ja auch das Thema Predictive Policing. Da wird dann halt auf Basis statistischer Daten, wo in der Vergangenheit besonders viele Einbrüche zum Beispiel stattgefunden haben, wird dann geguckt, wo die Polizei verstärkt Streife fahren sollte, um dann halt in Zukunft möglichst solche Einbrüche zu vermeiden. Was natürlich dazu führt, dass sie woanders nicht so viel Streife fährt. Ne? Also das greift schon in ganz vielen Bereichen unseres Lebens ein, solche Algorithmen, wobei mir das immer ein bisschen im Herzen wehtut als Informatiker, die Algorithmen als solche allgemein in die auf die Anklagebank zu setzen, weil es gibt ganz viele Algorithmen, die funktionieren einfach, die machen einfach das, was sie sollen und jetzt auf dieser Meta-Ebene Algorithmen jetzt anzufeinden oder in Frage zu stellen, ist immer so ein bisschen komisch. Es ist immer der einzelne Algorithmus, der möglicherweise nicht sauber genug eingesetzt wird, der nicht mit genug Daten gefüttert wird. Möglicherweise liegt es einfach daran, dass nicht genug Daten da sind. Der möglicherweise fehlerhaft implementiert ist. Das kann ja auch immer mal passieren. Und man muss immer genau hinschauen, wenn es denn geht, was da schiefläuft.
Ich finde es gut, dass du das sagst, weil es ja genau das ein Problem ist. Also wenn wir haben ja jetzt auch so getitelt, die Macht der Algorithmen, das klingt schon etwas verurteilend. Aber man muss eben aufpassen, warum ist jetzt, sprechen wir über diesen einen Algorithmus, warum ist da etwas nicht korrekt nach unseren Maßstäben.
Ich würde auch überlegen, ob man, also das vielleicht ist der Unterschied auch, dass mal so ein Algorithmus, wenn der jetzt massenhaft eingesetzt wird, kann man halt sehr gut das Ergebnis vergleichen. Während also vorher, wenn so ein Richter entschieden hat, das war halt ein Richter, der hat entschieden, oder ein Polizist, der Streife fährt, der macht das sicher auch zu einem großen Teil nach Erfahrung, Instinkt. Das sind dann
Bauchgefühl.
Genau, Bauchgefühl, einfach Sachen, die man aber nicht groß vergleichen kann. Da kann man immer nur die einzelnen Polizisten vergleichen. Wenn jetzt irgendwie deutschlandweit so ein Algorithmus eingesetzt wird für Predictive Policing, also wo entschieden wird, dass es kommt, kann man genau sehen, dass er einen Fehler macht. Und da reicht es halt, wenn der zu 1% sich falsch entscheidet, sind das deutschlandweit so und so viel Einbrüche. Während der Polizist, der, das kann man nie sagen, der hat sich zu 1% falsch entschieden. Und selbst wenn, wäre das bei dem dann nur ein Einbruch oder keine Ahnung, im Jahr.
Gut, aber es gibt ja diese, sagen wir mal, diese Ahnung oder diese Angst vor einem Szenario wie bei Minority Report, das ist ja dann auch Predictive Policing, oder ist das...
Ja, das geht ja dann noch einen Schritt weiter, ne, dass man halt versucht, die Intention zu erkennen. Ne? Aber wenn man das weiterdenkt oder so, könnte man natürlich in diese Richtung kommen, ne? Dass man halt Leute mal auf Verdacht einsperrt.
Genau. Ich gucke jetzt auch schon mal parallel nach Fragen. Ich hatte gerade eine andere Sache.
Du hattest noch eine andere Sache. Ja, sonst kommst du gleich noch mal drauf zurück.
Ich weiß, und zwar wäre auch so ein Gedanke, ob man jetzt wirklich Algorithmen an allen Stellen braucht. Also diese Sache, die ich jetzt am Anfang gesagt habe, da geht es darum, ob Leute ins Gefängnis kommen. Und zwar für teilweise lange oder überhaupt, während andere Entscheidungen wesentlich weniger Auswirkungen haben, aber vielleicht genauso viel Geld sparen könnten. Also wenn es eben nicht darum geht, dass der Einzelne dadurch einen ganz massiven Nachteil oder Vorteil kriegen könnte. Man könnte ja auch überlegen, dass man sagt, wir müssen jetzt erstmal an dem Punkt, wo wir überlegen müssen, wie gehen wir damit um, erstmal die Stellen nehmen, wo es, also Kreditvergabe ist schon auch blöd und gut, aber da landet man nicht im Gefängnis, also dass man erstmal, also das.
Also du meinst da, wo die Auswirkungen für den Menschen besonders heftig sein können, sollte man darüber nachdenken, ob nicht tatsächlich die Menschen entscheiden sollten und nicht Algorithmen bestimmte, sagen wir mal, Scorings machen sollten. Also wie bei der Schufa, wo die Bonität, wo man so einen Bonitätsscore ausgerechnet
kriegt. Da gibt es ja auch schon Weiterentwicklungen, ne? Also es gibt mehrere Unternehmen, die Scoring auf Basis eines Social-Media-Profils machen. Also da wird man dann gezwungen, halt, wenn man einen Kredit haben will, denen mal die Zugangsdaten zum Facebook-Konto zu geben. Die laden sich dann mal die Daten herunter und da passiert dann sowas Ähnliches. Ne? Was hast du für ein Umfeld? Für welche Dinge interessierst du dich? Sie sagen, sie können einen Menschen aufgrund dessen viel besser beurteilen, als wenn sie ihn 2 Wochen lang beobachten würden. Mhm.
Aber sollten wir davon nicht eigentlich Angst haben?
Eigentlich schon. Letztlich ist der Zug aber im Grunde abgefahren. Also wir werden uns immer mehr auf Algorithmen verlassen müssen. Jetzt Beispiel selbstfahrendes Auto. Da wird auch eigentlich permanent Entscheidungen für uns werden da getroffen. Wir geben uns da letztlich in die Hände einer KI, vermute ich mal sehr stark. Die im Grunde von niemandem mehr zu kontrollieren ist, was da genau im Innern, im Innern tickt und die für uns fährt.
Also ich meine, die Bundesregierung hat das gestern gesagt, wir brauchen eine Ethik für Algorithmen, eben in Bezug auf selbstfahrende Fahrzeuge, dass eben festgelegt sein muss, der Sachschaden wird immer vor dem Personenschaden bevorzugt. Also wenn, dann soll das Auto sich Schrott fahren, aber es soll nicht in die Menschenmenge reinrasen, damit der
die Sache ist ja, da kann
Fahrer
man immer
nicht den also Verlust des Autos.
Genau, wir können uns immer Szenarien ausdenken, wo das nicht so leicht geht. Und bei Algorithmen ist der Unterschied, also wenn es jetzt eine KI ist, dann muss man es gar nicht vorher reinschreiben. Also das würde sie dann irgendwann lernen.
Die leitet sich das selber ab.
Genau, wenn man es aber reinschreibt, dann ist das eine andere Sache als vorher bei Autofahrern. Man sagt Autofahrer nie bei der Fahrschule, wenn da mir wurde das nicht gesagt, wenn da irgendwie eine alte Frau steht und da ein Kind und wenn du fährst, wen du überfährst. Das hat man mir nicht zu Recht wahrscheinlich. Aber dem Computer hätte man es jetzt, wenn es keine KI wäre, hätte irgendjemand sich hinsetzen müssen und das schreiben müssen.
Ja, aber es scheint ja zumindest ja, die Notwendigkeit da zu sein, dass man sagt, naja, wir müssen über eine Ethik sprechen, Ethik von Algorithmen, oder wir müssen auch im Auge behalten, wie Algorithmen gestaltet sind, weil es gibt jetzt zum Beispiel auch die Algorithm Watch, die wurde bei der Republika vorgestellt, diese Initiative. Du hast dir das auch angehört, worum geht es da genau?
Angehört habe ich es mir nicht oder so, ich habe es nur zur Kenntnis genommen, dass da sowas passiert. Also offensichtlich eine Stelle, die sich mal ein bisschen intensiver halt mit den Algorithmen auseinandersetzen will und damit halt, wie die in unseren Alltag eingreifen.
Ich würde jetzt mal hier ein paar Mal, also erstmal sehe ich, offensichtlich haben wir auf dem Facebook-Livestream ein bisschen Probleme. Das sind die mehr oder weniger einzigen Kommentare. Ich habe aber jetzt, also auf YouTube ist auch eine lebhafte Diskussion und da ist jetzt auch nochmal also hervorgehoben, das war ja auch das, was wir hoffentlich klar gemacht haben, also Fla schreibt, dass er vorheben möchte, dass der Rassismus nicht im Algorithmus liegt. Genau, das sei ja gesagt. Also das ist quasi ein Ergebnis von dem, wie zum Beispiel in dem Fall die Gesellschaft schon.
Ja, also ich habe es auch so verstanden, also dass die Datensätze im Grunde...
Also weder die Journalisten haben, also die haben auch nicht diesem Hersteller vorgeworfen, dass er ein rassistisches Programm geschrieben hat, sondern einfach, dass er, dass man es offenlegen muss, dass das Ergebnis rassistisch ist.
Ja, im Grunde unreflektiert Daten hinzugezogen aus einer Zeit, wo der Rassismus gegen Schwarze... noch sehr im Alltag drin war.
Also das ist ja, also wenn es halt so schwierig, also wenn die den Auftrag bekommen, sagt mal vorher, wer rückfällig wird, dann sagen die wahrscheinlich die viele Leute haben, die Verbrecher sind. Das Problem ist aber, dass es eben nicht so klar ist und dass vielleicht gibt es da ja gar nicht, also vielleicht haben ja auch noch nicht Soziologen diese Antwort gefunden, die man da reinschreiben könnte.
Vielleicht gibt es nicht so starke Signale, an denen man das festmachen kann, ob wann jemand rückfällig wird. Genau. Auf jeden Fall sollte man jetzt natürlich, wenn man weiß, dass die Ergebnisse falsch sind, mal gucken, kann man an dem Algorithmus, gibt es da irgendwelche Stellschrauben, wo man da was drehen kann?
Oder muss man oder ganz andere Daten erfassen
dafür? Muss man andere Daten erfassen oder sollte man das vielleicht grundsätzlich mal überlegen, einzustellen?
Genau, das war ja die Sache, die ich also als erzählt habe. Als ich diese Meldung jetzt geschrieben habe, war ja der erste Gedanke schon mal, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass das schon so weit verbreitet ist. Also hierzulande gibt es das gar nicht, dass ein Richter quasi von einem Computer eine Hilfestellung bekommt, der ihm sagt, der, den du vor dir hast, wir haben den jetzt mal ausgewertet, da ist die Chance so und so hoch, dass der rückfällig wird. Das ist einfach für uns noch so weit, also ich meine, das war jetzt nicht, dass ich gedacht habe, oh, das ist Science Fiction, das kann man sich schon vorstellen, aber dass das so weit eingesetzt wird allein, also unsere Gesellschaft funktioniert ja offensichtlich noch ganz gut ohne solche Sachen.
Ja, wir haben Gutachter, die sich...
Die dann aus dem Bauch entscheiden. Wahrscheinlich teurer. Also wahrscheinlich ist es teurer. Andererseits haben wir auch nicht so viele Leute, die wir einsperren
mit USA. Aber die Frage ist auch immer, sind Menschen dann vielleicht doch... denken sie von sich, dass sie sehr objektiv entscheiden können, aber sind doch wieder sehr subjektiv. Und ich meine, dann kommt man aber auch wieder auf ganz grundsätzliche Fragen. So, können wir über unsere eigenen Gedanken entscheiden? oder ist das einfach alles schon vorgegeben? Also so ein Determinismus, der einfach da ist.
Wir sollten uns auf jeden Fall klar machen, dass irgendwelche automatischen Entscheidungsprozesse immer weiter in unseren Alltag eindringen. Ich meine, wir haben es jeden Tag, wenn wir Google benutzen und wenn wir Werbung präsentiert bekommen, da sind dann sowieso schon Automatismen drin. Aber halt in Zukunft ist es halt auch so, wenn wir halt einen Kredit haben wollen, oder zum Beispiel bei einer komplizierten medizinischen Behandlung oder so, da verlassen sich Ärzte mittlerweile auch oft auf Expertensysteme, die dann halt auf einer Wissensbasis von ganz vielen Fällen basieren und entscheiden das dann nicht mehr aufgrund der eigenen Expertise oder aus dem Bauch heraus. Ne? Und so wird das immer mehr, es werden immer mehr Daten erfasst, ne? Und jetzt im Internet of Things wahrscheinlich noch viel mehr als in der Vergangenheit. Und diese Daten werden dann natürlich darauf abgeklopft, was kann man denn mit denen noch so alles Schönes machen?
Ja, ich meine, Facebook hatte jetzt auch gerade das Problem mit den Trending Topics.
Ich wollte noch, eine Frage? Genau. Nee, wir hatten vorhin einen, der uns darauf hingewiesen hat, dass, also das war jetzt ein bisschen anders gemeint, dass wir wohl mehr Zuschauer hätten, wenn es Pflichtfach Informatik gäbe. Aber die Idee für mich ist eine andere, dass die, also das ist ja lustig und danke, aber dass man damit umgehen lernen muss. Also bei diesem Justizding haben sie auch einen Richter interviewt, der gesagt hat, der benutzt das als Hilfsmittel, aber nur so als, also der guckt sich trotzdem die Leute an und sagt, gesagt, also das, ich habe jetzt quasi noch ein Dings, aber ich verlasse mich nicht darauf. Und wenn man, wenn die zum Beispiel die Nachteile wissen würden und zum Beispiel wissen, dass sie vielleicht Schwarze benachteiligen aus der Datensammlung, die sie machen, dass man dann, also in dem Fall, wo es geht, bei dem automatischen Auto geht das nicht, aber der, wenn jemand unter den Kredit vergibt, dann hat er noch eine Hilfe, muss aber einschätzen können oder soll beigebracht bekommen und deswegen dieses, was der Algorithmus, also welche Fehler der haben kann und wie, also wie man mit ihm umgehen muss. Und deswegen so Informatik, wenn wir einfach von vornherein, das, also wenn es uns jetzt immer umgibt, wäre es ja gut, wenn man von früh einfach lernt zu wissen, der ist da und der hat die und die Nachteile.
Man muss natürlich immer auch überhaupt es mitbekommen, dass da überhaupt was Algorithmisches passiert. Ne? Also bei der Kreditvergabe ist es oft einfach so, dass man gesagt kriegt, nö.
Ja,
also es wird dann nicht gesagt, das ist jetzt das Programm so und so, dass das entschieden hat, sondern einfach, man kriegt es einfach nicht. Ne? Oder man läuft irgendwo hin, Beziehungsvermittlungsplattformen, Partnerbörsen, da, die argumentieren ja auch mit ihren großen Verfahren, mit ihren algorithmischen Verfahren. Da ist es ja auch so, dass ich möglicherweise den Traumpartner nicht präsentiert kriege, weil irgendein Bit sagt, dass ich zu der Person nicht passe.
Ja. So, jetzt.
Sorry. Ja, also du wolltest im Grunde ja sagen, also man muss eigentlich immer im Hinterkopf behalten, weil die Menschen müssen darüber aufgeklärt werden, dass die Systeme, dass die Software Fehler
oder dass
Ergebnisse
dass überhaupt
bringen
kann. Das
Software da und dass sowas im Hintergrund stattfindet und worauf im Grunde dann die Ergebnisse beruhen, also was im Grunde, was da eingespeist wurde, dass man weiß, na gut, da wurde nur ein bestimmter Datensatz erfasst.
Ja. Oder in dem Fall von dieser Justiz, dass man halt festlegt, das muss offengelegt werden, damit Leute das überprüfen können.
Ja. Genau, also dass man das transparent macht, was zum Beispiel die Schufa selber auch nicht machen will, soweit ich das verstanden habe. Die Schufa sperrt sich auch, also die sagt nicht, woher sie die Daten bezieht, und welche sie überhaupt benutzt, um die Kreditwürdigkeit von jemandem einzuschätzen.
Genau. Geschäftsgeheimnis.
Genau, worüber wir noch sprechen wollten, sind die Trending Topics von Facebook. Jeder, der ein Facebook-Konto hat, wird auf jeden Fall den Nachrichtenstream bei sich kennen, wo dann die Neuigkeiten von den Freunden eingeblendet werden. Es gibt aber auch vor allem der amerikanischen Version von Facebook oder der englischsprachigen Version gibt es die Trending Topics. Das sind Nachrichten, die ausgewählt werden von einem Algorithmus und dann nochmal von Menschen sortiert werden, die einem dann angezeigt werden als wichtige Nachricht aus der Region oder als weltweite Nachricht. Also wie so ein kleines Newsportal innerhalb von Facebook. Und ehemalige Mitarbeiter haben den Vorwurf erhoben, dass sie teilweise die Nachrichten über republikanische Politik benachteiligt haben bei dieser Auswahl. Und Facebook war nun, in Zugzwang, musste beweisen oder will immer noch beweisen, dass das nicht passiert ist. Und
ohne es offenzulegen.
Genau, ohne es offenzulegen. Also die haben jetzt aber schon mittlerweile, weil sie so unter Druck geraten sind, einmal offengelegt, unter welchen Richtlinien Mitarbeiter im Grunde von einem Algorithmus schon vorsortierte Nachrichten nochmal einschätzen und bewerten, gewichten. Also was ist jetzt wirklich nationale News, was ist weltweite News? Und dann haben sie sogar gesagt, wir überarbeiten es jetzt, Mitarbeiter sollen im Grunde am Ende noch viel weniger entscheiden. Die sind gerade nur die Brücke zwischen dem, was ein Algorithmus momentan kann und was er bald können soll. Also deren Ziel ist es eigentlich, dass ein Algorithmus diese Aufgabe komplett übernimmt.
Also ich finde es erstmal ganz, ganz interessant, dass das nicht schon längst ein Algorithmus macht, sondern dass sie da immer noch Menschen für einsetzen. Und das bei so einer großen Plattform wie Facebook. Es ist ja auch so, dass auf Facebook die nicht erwünschten Inhalte, dass es da offensichtlich auch ein ganzes Meer von Filtermitarbeitern gibt auf den Philippinen, wenn ich mich recht entsinne. Deren einzige Aufgabe ist es halt, entblößte Nippel oder irgendwelche anderen Geschlechtsteile rauszufiltern und zu blockieren. Und das wundert mich eigentlich, dass Facebook da nicht weiter ist mit automatischer Bilderkennung oder so und automatisch halt Sachen da rauszuholen.
Aber was der Algorithmus halt teilweise noch nicht kann, das haben die auch offengelegt, er kann zum Beispiel nicht Duplikate aussortieren. Also wenn dann die Nachricht kommt, Trump hat gesagt, Clinton ist nicht fähig, Präsidentin zu werden und Trump hatte gesagt, sie ist eine unfähige Person, dann ist das im Grunde die gleiche Nachricht, aber der Algorithmus kann nicht sagen, ja, wir beschränken uns jetzt auf eine von beiden.
Das ist überraschend, dass er das nicht erkennen kann.
Das hätte ich eigentlich auch erwartet, weil auch Facebook ja immer sagt, dass sie halt ganz viel in KI machen oder so, aber offensichtlich ist es da dann doch nicht so weit damit.
Ja. Also Google News zum Beispiel kann das ja schon relativ gut so zusammensortieren.
Ja. Ja,
also
clustern.
Das ist, genau, das ist die eine. Was halt bei Facebook ja noch, also das war ja nun ein Bereich, wir hatten noch, ich weiß nicht, ob man das mal kurz zeigen kann, es gibt gerade so ein Experiment mit diesem Newsstream, dass da ist ja ein Algorithmus, also das will, also das, was ich persönlich sehe als
genau,
also jetzt das in dem Newsstream, in dem normalen. Genau, und da gab es ein Datenjournalismus-Ding vom Wall Street Journal und die zeigen so an, was jemand sieht, wenn er, also wenn er sich jetzt politisch eher, also in den USA, links ist ja eher so Mitte und rechts einordnet und wie unterschiedlich das aussieht. Und das wäre ja auch eine so Konsequenz von Algorithmen. Also wir haben jetzt die letzten Monate war auch so ein großes Thema immer diese Filterblase bei Facebook, also vor allem bei Facebook, die dafür sorgt, dass Leute nur Nachrichten sehen, die sie gut finden. Eher so. Also ja nicht nur interessieren, sondern vor allem eine, die quasi die eigene Meinung bestätigt. Und dass sich das, dass ja Algorithmen da schon eine große Macht haben.
Ja, im Grunde.
So, also, oder also in dem Fall vielleicht auch Facebook direkt, weil wir ihm so viel Macht geben. Weil wenn man sich quasi, also viele Leute informieren sich nur noch auf Facebook und dann sehen sie nur noch die Nachrichten, die quasi, wo sie dann sagen, ach, das stimmt, ach, das stimmt, ach, das stimmt, die Welt ist blöd, die Welt ist blöd, die Welt ist blöd. Dass das auch so eine Konsequenz von Algorithmen ist, weil man nicht sich darüber bewusst ist, was da passiert. Also zumindest die Leute, die sich nur da informieren, wahrscheinlich nicht im Kopf haben, dass Facebook sich das so raussucht, weil es sagt, du hast da jetzt 50 Mal drauf geklickt, wir wollen, dass du es 51. Mal drauf klickst. Deswegen zeigen wir dir nichts, was dich jetzt irgendwie wütend macht.
Aber ich finde also jetzt gerade das irgendwie, ich finde, das wird immer höher gekocht, als es gekocht werden sollte.
Okay.
Ich finde, wenn es keine Filterung gäbe im Facebook-Stream oder in anderen News-Streams, dann würden wir einfach mit Informationen total überflutet oder so. Okay. Und das ist halt eine Vorauswahl, die sich an dem orientiert, was man wirklich will. Und ich finde es nützlich, dann von der Filterblase zu sprechen. Ich weiß nicht, wir haben im Mittelalter in Filterblasen gelebt oder so. Da haben wir unsere Informationen vielleicht vom Pfarrer bekommen, von einem Händler, der durch den Ort zog. Und da sind wir wirklich halt in unserer eigenen Blase gefangen gewesen. Heutzutage kann ich mir im Internet...
Gut, aber mittlerweile stehen ja da große Unternehmen dahinter und die können ja durch die ganzen Daten, die wir so abgeben, im Grunde berechnen, was uns interessiert und was wir vielleicht auch kaufen wollen. Und ich meine, da kann man doch mittlerweile, es wird doch auch schon so gemacht, Werbung ganz gezielt für die Zielgruppe gestreut.
Auf jeden Fall.
Man wird damit bombardiert und es passiert doch auch schon, dass aufgrund von diesen von Algorithmen auch bestimmte Preise für manche Personen, also bestimmte Produkte teurer sind für manche Personen als für andere.
Apple-Nutzer kriegen höhere Preise als der gemeine Windows-Nutzer. Ja, gibt's überall. Man muss sich halt dessen einfach bewusst sein und damit umgehen. Also was jetzt zum Beispiel Nachrichten oder so betrifft, sollte man dann doch vielleicht auch mal aus dem Facebook-Stream rausgehen. Auch mal gucken, dass man auf Medien geht, die vielleicht nicht unbedingt die eigene Meinung widerspiegeln, um mal zu gucken, was eigentlich sonst noch so in der Welt passiert. Da ist dann auch der Einzelne ein bisschen gefordert. Aber also ich denke, mehr ist es nicht. Wir haben heutzutage im Internet die Chance, uns auf so viele Arten und Weisen zu informieren über alle Dinge in der Welt. Sowas gab es vorher nicht.
Aber dann fehlt doch im Grunde, würde ich sagen, die Medienkompetenz teilweise, weil ich glaube, vielen Menschen ist es halt nicht bewusst, dass es so gefiltert wird, was sie da sehen. Und auch aber wie Martin schon sagte, viele wissen gar nicht, was in der Informatik gemacht wird, wie so ein Algorithmus funktioniert. Eigentlich müsste man dann da nacharbeiten, oder?
Ja, im Grunde ist das halt eine Aufgabe von der Schulen oder so, wo dann halt die Grundlagen gelegt werden sollen oder so, dass man sowas mal macht.
Also auch ein Hinweis aus dem YouTube, also da steht, Moment, jetzt habe ich es, die andere Meinung ist zwar nur ein Mausklick entfernt, aber dieser Klick, der passiert einfach nicht. Und das, weil das stimmt natürlich, also alles ist da. Also wir können uns nicht beschweren, dass wir irgendwie keine Auswahl haben, sondern wir müssen das nur selbst machen. Also jetzt nicht in einer Situation wie halt im Mittelalter, wo wir die nicht... da nicht drauf zugreifen können. Wir müssen es nur selbst machen und das wäre Medienerziehung, Informatik, einfach, dass man sich dessen bewusst ist.
Ja, das muss man nicht mal in der Informatik machen oder so.
Ja,
das ist halt das Digitales Allgemeinwissen.
Ja, genau, ja.
Ja. Wir reden jetzt über sehr viele negative Aspekte, würde ich sagen. Was ist denn, würdest du sagen, eine wirklich große Errungenschaft durch Algorithmen? Also was?
Sie machen mir ganz viele Dinge im Alltag einfach einfacher. Also jetzt angefangen vom Mail-Versand oder so, dass ich halt jetzt mit jedem Menschen auf der Welt mich austauschen kann, das sind ja auch Algorithmen über ich will mal eben nach Paris fahren und Google Maps sucht mir halt den besten Weg raus und informiert mich dann mittlerweile auch über die Verkehrslage. Also ich würde nicht mehr ohne eine algorithmische Welt leben wollen.
Also ich würde auch sagen, dass auf Facebook natürlich wird mir nur die Sachen gezeigt, die ich vielleicht sehen will, aber das sind Sachen, die ich sonst nicht sehen würde. Also ich würde mich jetzt auch schon als, ne, also dass ich mir dessen bewusst bin und ich gucke auch anderswo, aber dass es auf Facebook so passiert, das hilft mir ja. Also ich meine, mich erreichen Sachen durchaus auch als Journalist-Themen, nicht nur auf Facebook, sondern auf verschiedene Wege, die sonst vielleicht nicht, die ich nicht finden würde, wenn sie irgendwie aus Indien oder so sind. Ne? Also das hilft mir als Mensch, als interessierter, politisch interessierter Mensch. Man muss sich eben nur bewusst sein. Und ohne das würde ich es mir jetzt auch nicht, also ich meine, ich kann es mir auch nicht mehr vorstellen, wo ich mich auch noch halt erinnern kann.
Wenn man sich eben darauf verlassen muss, wie jetzt bei autonomen Fahrzeugen oder auch, was ist mit halt künstlicher Intelligenz, wenn man im Grunde ganz viel aus der Hand gibt. Also man hat zwar den Grundalgorithmus geschrieben und dann ist das aber ein selbstlernende Geschichte.
Wenn am Ende weniger Leute sterben,
Dann hilft's
wirklich viel.
Letztlich ist es ja, was man mit den aktuellen Algorithmen in der künstlichen Intelligenz macht, mit den Deep Neural Networks, ist ja im Grunde halt das, was man versucht, ein Gehirn nachzubauen. Ne? Also wenn auch auf ganz einfacher Ebene. Und dann ist es letztlich das, dass man halt einem künstlichen Gehirn das vielleicht anvertraut, was man sonst einem natürlichen Gehirn anvertrauen würde, einem Fahrer.
Ja. Oder Sachen, wir hatten diese Go-Geschichte neulich, dass Computer auf Sachen kommen, auf die wir nie kommen würden.
Also das ist ein Spiel,
genau,
wo es um, man so Züge machen muss und dann wurden 5 Partien gespielt. Ne? Der Weltmeister im Go-Spielen hat gegen Computer gespielt.
Also einer der KI stärksten gespielt. Spieler hat gegen eine sehr hochgezüchtete KI gespielt und 4-mal verloren. Und die KI, und das war das Spannende, hat Züge gefunden. Also die hat nicht nur halt das Weltwissen, das menschliche Weltwissen nachgespielt und besonders gut, einfach und effizient, wie man das von einem Computer erwarten würde, sondern sie hat auch neue Züge gefunden. Das war das Faszinierende. Also Züge, auf die Profispieler bisher nicht gekommen waren. Oder? Und das bringt dann im Grunde halt das ganze Thema Go auch einen Schritt weiter.
Genau, und dann können wir was von den Algorithmen lernen, die wir, also jetzt nicht wir, aber irgendjemand von uns Menschen geschrieben hat. Ich habe noch den Hinweis auch zu nochmal, ohne Algorithmen wäre das Internet nicht so zugänglich, wenn man an Google denkt, einfach das, also wir würden sonst nicht mehr zurechtfinden, auch große Datenmengen aufzubereiten. Also ich meine, du hast ja gerade gesagt, das ist ja auch in Gesundheitsforschung und sowas, ist ja überall, dass so Datenmengen uns helfen können. Oder Wetter, solche Sachen, wo einfach so viele Datenmengen zusammenkommen, dass die Algorithmen
also da helfen. Wie gesagt, also Algorithmen so in dieser Allgemeinheit, es ist wirklich keine gute Idee, darüber zu sprechen, sondern halt meistens sind sie gut und wenn es schief läuft, sollte man mal genau gucken, was da gemacht wird, wenn man die Chance hat und dann gucken, wie man es besser macht.
Ja, es gibt noch die Geschichte von dem Chat-Roboter Tai.
Ja.
Das ist ja auch eine künstliche Intelligenz von Microsoft
gewesen. Das ist ein gutes Beispiel. Ja. Da hat man halt eine KI programmiert, die so ein junges Mädchen darstellen sollte und dann halt mal in den Chat gehen sollte und auf die Leute zugehen sollte, die mit den Chatten als Twitter-Bot. Und was ist passiert? Die Trollgemeinschaft im Internet hat sich auf Tai gestürzt, die dann sehr schnell zu einem Hitler-Bewunderer wurde, fremdenfeindliche Parolen abgelassen hat und frauenfeindliche. Letztlich finde ich aber, dass im Grunde das gezeigt hat, dass es funktioniert. Weil also man wollte eine KI schaffen, die sich anpasst an die Benutzerschaft. Man hätte vielleicht sie nicht auf die Trolle loslassen sollen oder so. Also sie hat sich da ganz gut an ihre Umgebung angepasst. Stimmt, aber trotzdem hat Microsoft sie dann vom Netz genommen.
Vielleicht ist das halt eine dieser gemeinen Wahrheiten, mit denen man sich konfrontieren muss. der Algorithmus ist dann halt eben auch nur so moralisch gut, wie wir es selber sind.
Es waren die Mehrheit der Menschen. Genau, der Algorithmus hat von den Daten gelernt und die Daten waren halt so, dass dann irgendwann so ein Nazi war rauskommen musste. Insofern alles gut gelaufen.
Auf jeden Fall das richtig berechnen.
Was ein Schlusswort.
Genau, das ist ein Schlusswort. Ich denke, es ist ein sehr vielschichtiges Thema und man kann da nicht einfach sagen, Algorithmen sind schlecht oder gut. Eben, man muss die Einzelfälle betrachten und man muss eben auch sehen, es wird von Menschen geschrieben, es wird von Menschen programmiert und wenn die auch bestimmte subjektive Entscheidungen treffen, also über Gewichtungen, dann macht der Algorithmus halt seine Arbeit, aber die grundsätzliche Programmierung stammt immer noch von dem fehlerhaften Wesen, was wir Mensch nennen.
Die KI macht ja ihre Gewichtungen selber und da steht und fällt es halt mit den Daten, die da reingepumpt werden.
Genau, und ich meine, da ist eben diese KI, die Go gespielt hat, absolut überraschend eben, neue Spielzüge gefunden, über die wir Menschen so nicht nachdenken konnten.
Wobei das jetzt halt so ein so hochgezüchtetes System ist, dass uns das jetzt im normalen Leben erstmal so nicht weiterhilft. Aber man kann ja davon ausgehen, also so schnell wie jetzt die KI Fortschritte macht, wird uns das jetzt noch ein Thema bleiben.
Also Watson ist da vielleicht noch ein gutes Thema, also um es kurz anzusprechen, Watson von IBM. Dieser Supercomputer, diese KI, die dann auch schon für Sicherheitszwecke eingesetzt werden soll.
Ja, also das ist auch so. Da macht IBM immer sehr viel Werbung mit, wobei ich ja letztlich nicht so genau weiß, was Watson eigentlich so genau kann und wo genau dessen Stärken liegen.
Gut, aber das werden wir auch noch im Auge behalten,
wenn er die Stärken zeigt.
Ja, heute haben wir nicht so viele Fragen von Zuschauern gehabt, aber.
Aber es gab eine Diskussion.
Es gab eine rege Diskussion, das freut uns. Es freut uns auch, dass es hoffentlich gut beim Facebook-Stream geklappt hat und ein schwieriges Thema. Wir haben versucht, es ein bisschen zu ordnen, ein bisschen was zu erzählen über die aktuellen Ereignisse und wir freuen uns auf die nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Ciao. Tschüss.